Herzlich willkommen bei Überall Geschichte.
Schön, seid ihr dabei. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr unseren Podcast abonnieren und uns auf Instagram und LinkedIn folgen.
Oder ihr besucht uns auf überallgeschichte.info und tragt euch dort für den Newsletter ein. Und bewertet uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Why history is important.
No, I agree. History is very important.
Now, looking back as a historian.
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Ja, herzlich willkommen bei Überall Geschichte. Herzlich willkommen zu Folge 4 dieser Reihe über die fantastischen Entdeckungsreisen zu den Quellen des Nils, wie immer mit unserem Reiseführer in die Sümpfe, Berge und Seen Ostafrikas. Hi Mirko.
Hi Alan, ich bin bereit für das große Finale.
Sehr gut. Und ja, wir müssen natürlich, wenn wir die vierte Folge machen, ein bisschen Recap beigeben. Wir erinnern uns, die Geschichte dreht sich um Richard Francis Burton und John Hanning Speed, zwei der interessantesten Geographen des 19. Jahrhunderts, zwei Stars ihrer Zeit, zwei Stars der Wissenschaft auch. Und sie bereisen ab Mitte der 1850er Jahre Ostafrika, diese mythische, sagenumwobene Gegend der großen Seen. Und sie machen das, weil sie versuchen, das größte geografische Rätsel ihrer Zeit zu lösen. Und das ist nämlich die Entdeckung der Quelle des Weißen Nils, die man bisher nicht kennt und die man unbedingt finden will.
Genau, Alan. Und wir haben ja drei Episoden gemacht bisher über die Vorgeschichte, über die Ägyptomanie im 19. Jahrhundert, über die beiden gemeinsamen Expeditionen von Burton und Speke, wo sie zuerst über das Horn von Afrika versuchten, nach Ostafrika zu reisen, gescheitert sind, über die zweite Expedition zum Tanganyika-See, sowie eben dann in der letzten Folge, in der dritten Folge, die Geschichte über den wachsenden Zwist zwischen Burton und Speke und dann letztlich auch über diese letzte Mission von Speke, die ihn ans Ziel seiner Träume brachte.
Und wir hatten es in diesem Rahmen auch ganz oft von sehr grusigen Dingen, von Käfern im Kopf, von Wunden überall und so weiter und so fort.
Deformierten Beinen.
Genau, bin gespannt, wo wir heute landen, weil, du hast es gesagt, wir sind stehen geblieben bei Speke, John Hanning Speke, der seine dritte Expedition macht. Seine letzte, das kann man schon mal vorwegnehmen, haben wir auch letztes Mal gesagt. Und diesmal ist er unterwegs zum Nyanza-See, damals Victoria-See genannt, den er für die wahre Quelle des Nils hält. Und wir sind dann stehen geblieben in der Geschichte in dem Moment, als John Hanning Speke und seine Begleiter, das waren Sidi Mubarak Bombay, James Grant und seine ganze Truppe da, als die am Ausfluss des Nils stehen, also da, wo der Nyanza-See in den Nil mündet, am Ziel ihrer Träume, das glauben sie zumindest. Aber wir haben dann die Zuhörerinnen und Zuhörer mit einem großen Fragezeichen verlassen, weil es eben nicht wirklich klar, ob sie wirklich am Ziel ihrer Träume waren. Und das wollen wir heute erzählen. Es ist, so viel kann ich sagen, es ist der Abschluss einer fantastischen Geschichte, die, Spoiler Alert, in einem fulminanten und unerwarteten Finale endet. Also, wir sind am 28. Juli 1862, Sommer, wie jetzt auch. Und an diesem Tag entdeckt Speke den Ausfluss des Nils aus dem Victoriasee. Ja, und jetzt machen sie sich auf den Weg zu einem wichtigen Rendezvous. Sie machen sich auf den Weg nach Gondokoro. Sie haben 5 Holzboote gekauft und sie gehen jetzt in diesen Booten auf die Reise. Mirko, was treffen sie an?
Sie fahren also diesen Flusslauf des Weißen Nils hinunter Richtung Gondokoro und treffen dort im Februar 1863 ein. Und dieser Februar 1863, das ist 13 Monate, nachdem sie eigentlich ihr Rendezvous gehabt hätten. Also sie hätten dort Petherick treffen sollen. Petherick, das ist der Mann, der mit Vorräten, Proviant, neuer Ausrüstung den Expeditionstrupp treffen soll und dann quasi Backup liefern soll, um diese letzte Etappe bis zur Mündung des Nils in Alexandria zu bewältigen. Und als Speke und seine Männer dort eintreffen, ist Patrick nicht da, was nicht wirklich eine Überraschung ist, weil Speke derart viel später eintrifft als eigentlich vereinbart. Aber Speke ist extrem verärgert. Er fühlt sich im Stich gelassen. Und dann geschieht aber ein kleines Wunder, weil Patrick kommt trotzdem an, 4 Tage nachdem Speke dort ankommt. Und der Hintergrund ist, Patrick hatte eigentlich 6 Wochen eingeplant für seine Reise, war dann aber monatelang in diesen Sümpfen umhergestapft, irrlichterte da diesem Flusslauf entlang und hat es dann letztlich mit viel Mühe und Not nach Gondokoro geschafft. Er hatte 5-mal so viel Geld dafür gebraucht, wie er von der Royal Geographical Society erhalten hatte, hat auch nur ganz knapp überlebt. Also viele seiner Männer sind unterwegs am Fieber verstorben. Also dieses Sumpfgebiet, dieses Sud, der da auf halbem Weg des Nils ist, der hunderte Kilometer lang ist, ist natürlich voll mit Malaria-Erregern. Sie erleiden Schiffbruch, sie müssen ihre Boote hunderte Kilometer über Ödland zu Fuß tragen, die Vorräte gehen verloren und Patrick, als er dann endlich in Gondokoro eintrifft, ist erleichtert und er trifft Speke. Das hätte er nicht erwartet, er ist total euphorisch, ist froh, dass er sieht, Speke ist wohlauf und Speke dann, ja, absolut undankbar, ist sogar beleidigt, Patrick habe sich nicht genügend angestrengt, trötzelt dann auch so ein bisschen rum, sagt, er brauche jetzt Patricks Hilfe nicht mehr, er komme schon zurecht, es sei sowieso zu spät. Und Patrick, der ist untröstlich. Es gelingt ihm dann, Speke zu überreden, wenigstens mit ihm und seiner reizenden Frau Catherine zu Abend zu essen. Speke willigt dann ein, so mehr schlecht als recht, und ist auch eine extrem brillant beschriebene Episode im Buch von Candace Millard. Patrick und seine Frau servieren Peake einen Schinken, einen britischen Schinken, den sie von England den ganzen Weg bis Gondokoro mitgeschleppt hatten. Mm. Und ich meine, du musst dir das mal vorstellen, deine Vorräte, deine wertvollen Vorräte gehen zur Neige, die Menschen sterben, aber sie essen diesen englischen Schinken nicht. Also sie haben kaum das Nötigste, um sich am Leben zu halten, aber sie wollen diesen englischen Schinken, dieses Festmahl nach Gondokoro bringen, um Speke ein Festmahl zu servieren. Und sie servieren dann diesen Schinken und bitten Speke um Verzeihung, bitten ihn darum, ihre Hilfe anzunehmen, damit sie gemeinsam nach England fahren können. Und Speke entgegnet dann beim Essen, ich bin nicht gewillt, ihre faulen Ausreden anzuerkennen. Ja, es ist eine Episode, die ein bisschen für sich spricht und natürlich auch für Speke und seinen Charakter.
Faul waren wahrscheinlich nicht nur die Ausreden, sondern vermutlich nach heutigen Maßstäben auch der Schinken. Aber ja, gut. Ja.
Aber ich meine, englische Schinken Delikatesse in Gondokoro.
Ja, genau. Gondokoro, muss man vielleicht sagen, das liegt im heutigen Südsudan.
Genau.
Das ist schon eine ganze Distanz weg von diesen Seen, diesen großen Seen, wo Speke aufgebrochen ist. Also es ist schon eindrücklich, der hat schon ein ganzes Stück hingelegt und der hat ja dann wirklich etwas Wahnsinniges geschafft eigentlich. Er reist nämlich den Nil weiter runter, flussabwärts. Wer jetzt irgendwie zu Hause sitzt und Google Maps aufmacht, das ist wirklich eine riesige Distanz und kommt dann auch in Alexandria an. Also am Mittelmeer, an der Küste von Ägypten, an der Mündung des Nils. Er hat es also geschafft, ist wieder in sicheren Gefilden, hat die Sümpfe und Käfer und sonstigen Gefahren hinter sich gelassen. Was macht er jetzt da?
Also als erstes belohnt er seine letzten verbliebenen treuen Begleiter. Das ist im April 1863 und da sind noch 19 Männer übrig, die er dann auch seine getreuen Kinder nennt. Und Bombay, den ernennt er zum Hauptmann seiner Getreuen. Alle bekommen eine Prämie, eine Bronzemedaille verliehen von der Royal Geographical Society, Bombay sogar die silberne, die ließ man ihnen dann zukommen, also die wurden nicht nach England eingeladen. Und dann schickt er ein Telegramm an den Präsidenten der Royal Geographical Society, Roderick M.P. Murchison, und schreibt schlicht, das Nil-Problem ist gelöst. Und diese Nachricht verbreitet sich in England wie ein Lauffeuer. Und als Peake und Grant dann schließlich in London eintreffen, da ist eigentlich der Siedepunkt erreicht. Also da ist ein regelrechter Hype entstanden. Die Reporter schwärmen, einer schreibt dann in blumigsten Worten, und ich zitiere, das Jahrhunderträtsel geknackt zu haben, durch Afrika gereist zu sein, dem großen Vater aller Flüsse, von seiner Quelle in den Mondbergen bis zur Mündung an der Küste Ägyptens gefolgt zu sein, ist eine Großtat, welche die Namen Speke und Grant auf ewig in die Annalen geografischer Entdeckungen einschreiben wird. Der Ursprung des Nils ist nun kein Geheimnis mehr, denn das Problem, von dem schon Homer sprach, über das Herodot spekulierte, das Alexander verblüffte und Nero beschäftigte, ist nun endlich gelöst. Und dies dank der Geschicklichkeit, Beharrlichkeit und Tatkraft zweier englischer Offiziere. Und ja, Alan, wenn ich mal in einer Reihe mit Homer, Herodot und Alexander dem Großen genannt werde, ja, I'm out.
Ja, ist auch interessant, die journalistischen Standards dieser Tage. Man kann verstehen, dass...
Das ist der Clickbait des 19. Jahrhunderts.
Ja, genau, der Clickbait des 19. Jahrhunderts. Genau, also große Begeisterung. Aber ja, wir hatten es ja schon in der allerersten Folge davon. Das war ja auch alles eben über Jahrhunderte aufgeladen.
Mhm, genau.
Diese Frage, dieses Nil-Problem, wie es Speak in diesem Telegramm nennt. Und ich kann mir vorstellen, dass es für ihn auch eine gewaltige Genugtuung sein muss, als er dann zurückkehrt nach London, nach all diesen Strapazen, nach auch diesen politischen und menschlichen Rivalitäten, die es da gab. Und vermutlich ist jetzt auch für die Royal Geographical Society, die das ja gesponsert hat und die Speak zum Aushängeschild gemacht hat, ist das wahrscheinlich der Glücksfall jetzt, oder? Mhm. Jackpot.
Genau, also es wird eine Sonderversammlung einberufen der Society am 23. Juni 1863 und es kommt eine gewaltige Menschenmasse zusammen. Also unter anderem sind da auch der Comte de Paris, der Prince of Wales kommt, also das Who is Who der Zeit kommt an diese Sonderversammlung und da werden Proben bestaunt, Zeichnungen, die man auf den Tischen auslegt und alle warten auf den Start des Abends, auf John Hanning Speak, der als Redner sprechen wird. Und als Speak und Grant da ankommen, müssen sie sich den Weg bahnen durch die Menge zum Podium, wo Murchison bereits wartet auf seinen neuen Star. Und die Rede ist auf 20 Uhr angesetzt und schon vor 20 Uhr ist die Spannung kaum auszuhalten und Murchison sagt dann, ja, wir beginnen jetzt trotzdem schon vor 20 Uhr, wir halten es nicht mehr aus. Tosender Jubel, ein Heidenlärm und Speak beginnt dann seine Geschichte zu erzählen, erzählt, dass er schon 1858 den Viktoriasee entdeckt habe, als er da auf der zweiten Ostafrika-Expedition war mit Burton zum Tanganyika-See, weil er ja damals schon diesen Abstecher gemacht hatte zum See. Und er hätte damals schon das sichere Gefühl gehabt, das müsse die Quelle des Nils sein und so weiter. Und er schließt dann seine Rede mit, hätte ich jene erste Expedition allein durchgeführt, wäre das Nilproblem bereits 1859 geklärt worden. Doch mein Vorschlag war vom Leiter der Expedition, der zum fraglichen Zeitpunkt krank war und des Reisens überdrüssig, abgelehnt worden. Ja, boom. Speak out Burton eigentlich vor aller Welt, vor den Kollegen, vor der Fachcommunity und den Celebrities in die Pfanne. Und Speak bekommt dann auch noch die goldene Founders Medal verliehen von der Society, bekommt auch Goldmedaillen vom König von Frankreich, vom König von Italien. Königin Victoria sendet ihre Glückwünsche. Also tausende Menschen bewundern ihn. Er ist auf dem Gipfel des Ruhms. Und ja, er hat letztlich damit auch die Royal Geographical Society an die Spitze gebracht. Also Murchisons Plan ist voll aufgegangen.
Und lass uns jetzt mal zu Burton rüberschwenken. Dieser zweiten Hauptfigur unserer Serie, Richard Francis Burton, dem ersten Nicht-Muslim, der sich nach Mekka geschlichen hatte. Was macht denn jetzt der, während Speak zum Nyanza reist und diese Nilquelle dann letztlich entdeckt? Mhm. Wir erinnern uns, also Speak ist ja da nicht mit Burton hin, sondern eben mit James Grant. Und sie sind ja zum Nyanza-See gefahren, weil sie eben beweisen wollten, dass die Nilquellen dort entspringen. Und das war ja nicht das, was Burton vermutet hatte. Die waren 3 Jahre unterwegs, schon eindrücklich, von 1860 bis 1863. Was macht Burton in dieser ganzen Zeit?
Burton vegetiert vor sich hin. Schon vor Speakes Abreise. Wir haben das ja auch beschrieben in der letzten Folge, also ihr Verhältnis, das Verhältnis zwischen den beiden, das kühlt zunehmend ab. Speak, der neue Posterboy der Society, Burton quasi mit dem Motto, seine Zeit ist vorbei, gesegnet. Und sein einziger Halt eigentlich in dieser Zeit ist John Steinhäuser, der Arzt, der eigentlich schon die 2. Ostafrika-Expedition zum Tanganyika-See hätte begleiten sollen, der dann aber krank geworden war. Übrigens ein Schweizer, habe ich gar nicht gesagt in der 2. Folge, John Steinhäuser.
Grobe Unterlassung.
Absolute Sünde meinerseits, Unterlassungssünde größten Grades. Ja, jedenfalls, der gibt ihm Halt und im Frühjahr 1860 ist auch klar, er braucht ein neues Abenteuer und die beiden, die reisen dann nach Nordamerika. Ein Jahr vor dem Beginn des Bürgerkriegs reisen dann von Kanada nach Boston, New York, Washington und ja, wie schon bei seinen vorherigen Reisen hat er seiner Verlobten Isabel Arundel keinerlei Info hinterlassen, dass er abreisen würde, keine Abschiedsworte, also wie schon bei der Ostafrika-Expedition. Sie erhält einen Brief, in dem er eine 9-monatige Abwesenheit ankündet und zugleich die Erwartung äußert, dass bei seiner Rückkehr dann eine Antwort fällig sei auf seine Frage, ob sie ihn heiraten wolle. Und Isabel, ja, die trug es mit Würde, hatte sich entschieden, seine Frau zu werden, zwar arm und sozial geächtet zu sein, aber wenigstens glücklich nach ihren Standards. Und sie freute sich eigentlich auf ein hartes Männerleben, wie sie es in ihrem Tagebuch schrieb, nahm extra Fechtunterricht, weil Burton ja ein leidenschaftlicher Fechter war. Und Burton ist dann in dieser Zeit in Amerika, zieht dann auch alleine weiter nach Westen mit einer Postkutsche von St. Joseph in Missouri nach San Francisco, will da neue Kulturen kennenlernen, also vor allem die First Nations, die Indigenen, und entwickelt ein Interesse an den Mormonen und wie immer erlernt auch dort rasant schnell die Sprachen dieser Völker, betreibt seine ethnologischen Studien, studiert und genießt natürlich einzig und allein mit ethnologischem Forscherspirit die Vorzüge der Polygamie bei den Mormonen. Ja, und was sich dann aber besonders auch bei den Indigenen offenbart, also bei diesen First Nations, beschreibt, die dann in seinen Unterlagen sehr oft relativ gefühllos, ohne Empathie, also bleibt da sehr in seiner Zeit verhaftet, hat zum Beispiel in einer Diskussion mit amerikanischen Missionaren geschrieben, ich glaube nicht, dass aus einem Prärie-Indianer jemals ein Christ werden kann. Er muss zuerst humanisiert, dann zivilisiert und schließlich christianisiert werden. Und ich bezweifle, wie gesagt, dass er die Prozedur überleben würde. Also sehr im Geiste seiner Zeit.
Okay, so kann man mit Frust umgehen. Er kehrt dann aber zurück nach England, im Wissen vermutlich, dass seine Karriere als Entdecker aber ja eigentlich schon wahrscheinlich eher vorbei ist. Was macht denn so ein Mensch mit dem Naturell, wie es Burton hat? Wie führt er ein geregeltes Leben? Geht das gut?
Ja, er versucht es. Also als Burton nach England zurückkehrt, ist Isabel bereit für eine Heirat. Sie konfrontiert dann auch ihre Eltern und der Vater, der war eh schon lange begeistert von Burton und sagte, ja, meine Liebe, ich stimme dem zu, wenn deine Mutter zustimmt. Und die Mutter sagt niemals. Und Isabel widersetzt sich dann ihren Eltern. 3 Wochen später heiraten sie und kurz nach der Hochzeit dann geschieht ein weiteres Unglück in Burtons Leben. Bei einem Brand verliert er bis auf wenige Truhen sein gesamtes Hab und Gut. Und das ist für ihn bitter, vor allem wegen seltenen Manuskripten, persönlichen Schriften, die er da verliert in diesem Feuer. Die verbrennen also nicht nur sein Forscherleben, ist eigentlich vorbei. Es geht in Flammen auf, kann man sagen. Und ja, zumindest auf der beruflichen, finanziellen Seite kehrt sowas wie Sicherheit ein. Also er bekommt Anfang 1861 einen Konsulatsposten auf der westafrikanischen Insel Fernando Po, die damals portugiesisch ist. Das ist heute Bioko. Das ist eine Insel, die vor der Küste Kameruns liegt, also im Knick von Afrika, da wo Westafrika nach Süden abfällt. Und dieser Konsulatsposten, der gilt in Großbritannien eigentlich so ein bisschen als Müllhalde des Foreign Office. Ja, ist nicht gerade das Top-Angebot, aber Burton weiß, er beherrscht zwar Dutzende Sprachen, hat ein umfassendes Wissen zu Ostafrika und Asien, aber es wird nichts Besseres kommen. Also er muss das annehmen, weil er halt eben auch dieses Image hat, ja, von einer Persönlichkeit, die über die Stränge schlägt, eigensinnig ist, eigenmächtig handelt und so weiter. Und er nimmt diesen Posten an. Isabel lässt er zu Hause, weil er fürchtet, dass sie das Klima nicht überleben würde. Und auch da ein sehr lustiges Zitat. Er schrieb dann: Unter normalen Umständen bedeutet Äquatorialafrika für eine Engländerin den sicheren Tod. Ich staune, mit welcher Mischung aus Wahnsinn und Brutalität zivilisierte Ehemänner, um Witwer zu werden, ihren besseren Hälften Gift verabreichen, die Kehlen durchschneiden oder die Schädel einschlagen. Dabei ließe sich die Angelegenheit mit einigen Monaten an der afrikanischen Luft, auf Sansibar oder Fernando Po, ebenso gründlich und still, sicher und zuverlässig erledigen. Also er geht da alleine hin und im Gegensatz zu seiner Gattin befürchtet er zwar auch zu sterben, aber eher vor Langeweile. Also er langweilt sich da zu Tode, schreibt dann einen Vers-Epos, die Kasida, angeblich aus dem Arabischen übersetzt, schreibt ein 450 Seiten dickes Buch über westafrikanische Sprichwörter mit dem schönen Titel Wit and Wisdom in West Africa. Bereist dort die Gegend, er erkundet das Niger-Delta, den Fluss Boni, den Gabon-Fluss, er sucht Gorillas, er besteigt den Mount Cameroon, nach eigenen Angaben als erster Europäer. Er besucht zweimal das Königreich Dahomey, also da, wo die Benin-Bronzen herkommen, die ja heute in aller Munde sind wegen Restitution, ja. Haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht. Aber, und das gab er dann später auch zu, das tönt jetzt nach viel Abenteuer, er gab dann zu, trotz all dieser Abenteuer und Inspirationen sei er ungewöhnlich suizidal gewesen. Mhm. Es geht ihm da nicht besonders gut.
Obwohl er nur schon in dieser Zeit mehr erlebt als 99% der Menschen.
Ja, absolut. Also das geregelte Leben auf einer Insel vor der westafrikanischen Küste. Tönt gut.
Ja, in seinem Fall sehr eigenwillig ausgelegt. Was macht er denn mit seinen, ja, suizidalen Tendenzen, mit seiner Tristesse? Entflieht er da diese Situation wieder?
Ja, er findet bei einem Heimaturlaub Ende 1862, als er wegkommt, da aus Äquatorialafrika, Gefallen an Debatten in der Ethnological Society. Also es ist so ein bisschen eine intellektuelle Flucht, die er da betreibt. Und da wird debattiert, vor allem in der Folge von Charles Darwins Buch On the Origins of Species, also sein berühmtes Buch über den Ursprung der Arten. Und ja, in dieser Ethnological Society war eine Debatte entbrannt zwischen den Monogenisten, die der Ansicht waren, alle Menschen teilen einen gemeinsamen Vorfahren, und auf der anderen Seite den Polygenisten, die glaubten, dass es unterschiedliche Ethnien gäbe, die eben auch unterschiedliche Stammeltern haben. Also das Einfallstor auch für rassistische Argumentationen und Theorien. Und es kommt dann schließlich dazu, dass die Polygenisten, also die Rassisten, die verlassen die Ethnological Society. Und einer davon ist Richard Francis Burton. Und die gründen dann eine eigene Gesellschaft, die Anthropological Society. Das tönt harmlos, aber diese Society, diese neue, wird dann auch ein Einfallstor werden für übelste rassistische Theorien, die dann später auch in diesen ganzen Rassenwahn des 20. Jahrhunderts münden werden. Und Burton, der ist nicht unbedingt dort, weil er ein überzeugter Anhänger ist, sondern wegen diesen Debatten. Bald aber wird es ihm dann auch in dieser neu gegründeten Anthropological Society zu engstirnig, und er gründet dann in einem Hinterzimmer des Bertolini, also einem Restaurant in London, einen eigenen Club, den Cannibal Club. Und der Cannibal Club, das waren weiße Männer in schwarzen Zylindern, und in diesem Club gab es keine Tabus, und das implizite Ziel jeder Versammlung des Cannibal Clubs war eigentlich ein Vollrausch. Und die Spezialität des Cannibal Club war Pornografie. Entsprechend sind dann auch die Mitglieder, zum Beispiel die Freunde von Burton, die wir auch aus der letzten Folge schon kennen, Monckton Milnes, der eine umfangreiche Erotika-Büchersammlung pflegte, Frederick Hankey, der sexuelle Folterwerkzeuge sammelte, oder auch der damals erst 26-jährige Algernon Charles Swinburne, der lebenslang vom Spanking fasziniert war, also dieser sexuellen Praktik des Tätschelns und Schlagens, und der dann später auch einer der bekanntesten britischen Dichter des 19. Jahrhunderts werden würde, 6-mal für den Nobelpreis nominiert. Ja, jedenfalls, dieser Cannibal Club ist eine Ansammlung von, sagen wir mal, sexuell breit interessierten britischen Gentlemen. Und letztlich sind Burtons Ausschweifungen, seine Radaumachereien, dieser Cannibal Club letztlich ein Ausdruck für seine, ja, auch für seine innere tiefe Unzufriedenheit. Er ist nicht erfüllt, also er hat irgendwie seine Bestimmung verloren.
Okay, also alles eher ein bisschen tragisch. Wobei mich ja schon immer noch fasziniert, wie breit der Mann einfach interessiert ist.
Das ist unglaublich.
Nur schon sein Sprachentalent, also was der in ein Leben gepackt hat, ist schon auch wahnsinnig.
Und Spoiler, da wird noch was kommen.
Okay. Also wenn man sich nur schon erinnert, was er am Anfang gemacht hat, auch nur so an seine Sprachlehren und Übersetzungswerke, ist schon eindrücklich. Aber gut, jetzt ist es sehr trist. Und wenn wir jetzt wieder den Schwenk machen, zurück zum anderen Protagonisten dieser Geschichte, John Henning Speke, der ist jetzt eben der große Superstar. Und auch in der Royal Geographical Society, da denkt der Präsident Roger Murchison, er hat jetzt diesen neuen Star in seinen Reihen, das sei jetzt das neue Gesicht dieser Society. Wie verläuft denn Speaks Karriere jetzt weiter, nachdem er nun der gefeierte Held ist und der Entdecker der Nilquellen? Darüber reden wir nach einer kurzen Pause. Bleibt dran, bis gleich. Und da sind wir wieder beim Finale unserer großen epischen Reise zu den Quellen des Nils. Und wir waren bei John Henning Speke, dem großen Helden, dem Entdecker der Nilquellen. Und die Frage ist, der Mann steht mutmaßlich am Höhepunkt seines Lebens. Was passiert da mit ihm?
Ja, Alan, magst du dich erinnern, in der letzten Folge haben wir gesprochen über Entscheidungen von Speke und dass sie ihn noch einholen werden, dass sie ihm noch auf die Füße fallen werden. Unter anderem, dass er sich von John Blackwood umgarnen ließ, diesem Verleger, der ihm angeboten hat oder ihn überzeugt hat, dass er künftig seine Reiseberichte über den Blackwood-Verlag publizieren solle und eben nicht bei der Royal Geographical Society. Und das ist jetzt der Moment, wo ihm diese Entscheidung auf die Füße fallen wird. Weil dieser sehr erfolgreiche Verleger des Blackwood-Magazins, John Blackwood, der garantiert zwar hohe Absatzzahlen und Speke hatte ja eben schon vor der Expedition zum Nyanza eigentlich beschlossen, dass er diese Berichte dort publizieren würde und nicht im Journal der Society. Und irgendwie hat er aber vergessen, den Präsidenten Murchison darüber zu informieren. Und ja, Murchisons Euphorie über seinen neuen Star, die währt daher nur ganz kurze Zeit. Und als er erfährt, dass Speke seinen ausführlichen Bericht über die Nyanza-Expedition nicht im Journal der Royal Geographical Society, sondern bei Blackwood publizieren würde, ja, da fällt er aus allen Wolken. Und ist auch verständlich. Also die Society hatte die Expedition mitfinanziert. Murchison persönlich hatte Speke den Auftrag gegeben, die Nilquellen zu finden, hat ihn unter seine Fittiche genommen, er war sein Protégé. Und Murchison hat dann auch zu James Grant, also dem Begleiter von Speke, im Vertrauen gesagt, so klassisch britisches Understatement, der Vorstand der Royal Geographical Society ist unzufrieden mit ihm. Die Untertreibung des Jahrhunderts. Und Murchison und die Society, die drängen Speke dann monatelang, bis er schließlich einwilligt und doch eine Kurzfassung seiner Story abliefert. Aber die ist nur super kurz und sie ist unvollkommen. Und die Royal Geographical Society muss dann auch Fußnoten hinzufügen, weil sie Fehler berichtigen muss. Es ist ein bisschen ungenau. es ist auch peinlich dann für Speak, weil sie seine Fehler verbessern müssen und sie stellen ihm dann auch in den Fußnoten die Genauigkeit von Richard Burtons neuestem Werk entgegen. Also er wird da eigentlich auf publizistischem Weg bloßgestellt. Und auf der anderen Seite auch John Blackwood ist nicht zufrieden, weil er hatte sich natürlich das Recht erworben, diese unglaubliche Geschichte zu publizieren, hatte dafür bezahlt. Aber als Speak ihm dann den Reisebericht gibt, hat Blackwood Bedenken, weil es gibt unzählige Fehler im Manuskript, die das ganze Buch dann auch diskreditieren könnten. Und Blackwood hat dann nicht nur Sorge wegen den Fehlern, die die Kritiker finden könnten, sondern auch, dass diese Kritiker diesen Text eventuell gar nicht lesen könnten, weil er so diffus war. Und hier allen offenbart sich exemplarisch die grundlegende Verschiedenheit dieser beiden Protagonisten. Also Burton, der konnte mit Fieberschüben im Zelt kauen und hunderte Seiten Prosa niederschreiben, super lesbar. Und Speak hatte selbst in der Abgeschiedenheit und Ruhe seines Familienlandsitzes Mühe oder war auch kaum in der Lage, auch nur eine Seite zu füllen. Also der ist kein Schreiberling. Und Blackwood schrieb dann auch an seinen Neffen William: Er schreibt ein derart abscheuliches, kindisches und unverständliches Zeug, dass einfach nichts damit anzufangen ist. Also der liefert ein unsägliches Kauderwelsch. Und das Problem dabei ist, auch um sich ein Bild zu machen, was das heißt, Speak war nicht unbedingt ein Freund von Satzzeichen. Er ließ seinen Gedanken freien Lauf, also er schrieb so, wie es ihm gerade in den Sinn kam. Das hat dann zu relativ unverständlichen Sätzen geführt. Und auch hier ein Beispiel, ein Abschnitt über das afrikanische Königreich Buganda, das sie auf der Expedition durchquerten. Und das tönt dann so: Dann sehr zu meiner Freude die Rückkehr nach Hause angeordnet, denn so schön der Nyanza auch war, die fehlende Rücksicht auf die Bequemlichkeit anderer Leute, das täglich ermüdende, unentwegte Bootfahren den ganzen Tag sowie im Tesas Hin- und Hergerenne wegen allem. So, also irgendwie, ja, ohne Punkt und Komma und ohne klaren
Stringenz.
Faden. Genau. Okay. Also für dich als journalistisch ausgebildeten Menschen ein Glücksfall, würde ich sagen.
Ja, bitte. Also da habe ich gleich Mitleid mit John Blackwood, der quasi den Helden des Jahrhunderts bei sich unter Vertrag hat, aber dann feststellen muss, dass der Mann zwar
nicht schreiben kann, ja,
Käfer aus seinem Kopf entfernen kann, aber keine zwei Grabensätze zu Papier bringt. Das ist bitter. Und ja, ich frage mich, was macht er jetzt mit dem? Ich meine, man kann so eine Ressource ja nicht einfach verschwenden, da muss ja was daraus machen. Was macht er jetzt?
Ja, also Blackwood ist verzweifelt und er heuert dann einen Ghostwriter an. Und das Problem ist eben, wie du gesagt hast, also er hatte zwar das Recht an der Geschichte von Speak, er hatte Speak, aber Speak konnte diese Geschichte nicht zu Papier bringen. Speak willigt dann ein, aber ist natürlich im Stolz verletzt, dass jetzt ein Ghostwriter beigezogen wird. Und, Fun Fact, dieser Ghostwriter heißt mit Nachnamen wie sein Erzfeind, Burton.
Ja, bitte.
Ja, aber sie bringen es dann doch irgendwie zu Papier und im Dezember 1863 erscheint dann schließlich Speak's Journal of the Discovery of the Source of the Nile. Und dieses Buch wird dann auf Anhieb eine Sensation. Ist sofort ausverkauft, ein Bestseller, aber es ist auch sofort unter Beschuss, weil Speaks Karten, obwohl er gelernter Vermesser und Kartograf war, die sind erschreckend falsch. Also über ein Drittel der westlichen Nyanza-Uferlinie zum Beispiel ist viel zu weit im Osten. Die Wasserpegel, die stimmen überhaupt nicht. Und nach Speaks Berechnung floss der Nil auf einer Länge von mindestens 145 Kilometer bergauf. Also ist nur ein Detail, aber ja. Und Speak verweist dann in seinem Bericht auch auf eine angeblich uralte Hindu-Karte, die ihm Christopher Rigby damals auf Sansibar gezeigt hatte, also dieser Konsul von Sansibar und alter Feind Burtons. Und in Fachkreisen unter Geografen ist diese Karte aber längst als Fälschung erkannt. Also Speak entpuppt sich auch als jemand, der schlicht nicht auf der Höhe der Wissenschaft ist. Er ist nicht auf dem Wissensstand seiner Zeit. Und ja, Das ist dann letztlich wie bei uns. Wir wollen populär sein, fancy Geschichten, aber man muss dann halt schon schauen, dass man einigermaßen auf dem Stand ist, dass man mithalten kann.
Genau.
Und Speak teilt dann auch aus, also er beschuldigt alles und jeden, beschuldigt Petherick, der ihn in Gondokoro abholte und den britischen Schinken durch die Sümpfe gerettet hatte. Also er streut zum Beispiel das Gerücht, dass Petherick am Sklavenhandel beteiligt sei. Und die Verehrung gegenüber Speak, die lässt dann nach. Und sein Ansehen beginnt ein bisschen zu bröckeln. Speak aber fühlt sich haltlos kritisiert, ist tief verletzt. Und sogar jene, die es eigentlich gut mit ihm meinen, die werden dann von seinem Zorn getroffen. Also zum Beispiel Blackwood habe sein Manuskript zu hart kritisiert. James Grant, sein Begleiter, sei aus Schottland nicht angereist zur Bucherscheinung. Und Speak schwört dann, dass er sich künftig nur noch auf sich selbst verlassen werde. Und er schrieb an Blackwood: Ich werde nie wieder mit einem Weggefährten in die Wildnis ziehen und ganz gewiss keinen persönlichen Reisebericht mehr verfassen. Denn am Ende wird man ja doch nur beschimpft. So, da tritt Ernüchterung ein.
Ja, das ist auch wieder tragisch, weil ja, sein Stern ist also offensichtlich wieder im Sinkflug. Aber was man ihm, glaube ich, nicht nehmen kann, er ist zu dieser Zeit mit seiner Publikation, ist er zumindest definitiv ein Fixpunkt in der Debatte, auch in der Presse, positiv und negativ. Ja. Und Roderick Murchison, der Präsident der Royal Geographical Society, der will das nutzen. Und die haben ja dann in der Society diese große Jahresversammlung im September 1864 in Bath, Südwestengland. Und da will er groß die Werbetrommel rühren für seinen Verein oder seine Gesellschaft. Und dafür denkt er natürlich dann an Speak. Und diese Jahresversammlung, die wird jetzt das große Finale unserer Geschichte, kann man sagen.
Ja, definitiv.
Was passiert?
Ja, weil Speak etwas von der Bahn gekommen ist, fragt Murchison zuerst noch seinen alten Freund David Livingston, ob er die Eröffnungsrede halten will. Aber er weiß natürlich, das wird nicht ausreichen. Die Leute wollen zu dieser Nil-Debatte etwas hören. Und die Idee ist dann, es soll eine Debatte geben, eine öffentliche, zwischen den berühmtesten und umstrittensten Forschern der Zeit, also zwischen Richard Francis Burton und John Hanning Speke. Und jeder sollte dann seine Theorie zur Quelle des Nils vorbringen und verteidigen, also so ein intellektuelles Duell. Und bald ist auch in allen Zeitungen die Rede von der großen Nil-Debatte. Und Burton ist anfänglich eigentlich nicht interessiert daran, weil er wusste, Speke hatte eigentlich zu wenig Beweise für seine Theorie, also er kann das nicht belegen, er kann das nur behaupten, meldet sich dann stattdessen bei Murchison und sagt, er würde einen Vortrag halten über das Königreich Dahomey, also da, wo die Benin-Bronzen herkommen, und willigt dann aber letztlich doch ein, diese Debatte mitzugestalten. Und alle die Speak und Burton kannten, die wussten, dass das ein relativ ungleiches Duell werden würde, weil Burton war ein gewandter Redner, wortgewaltig, verstrickte seine Gegner im verbalen Schlagabtausch, in komplizierte, verschlungene Gedanken. Also der hatte großes Vergnügen an solchen Diskussionen und Speak, der war beim Reden in etwa so unbeholfen wie beim Schreiben. Und er war halb taub, wir erinnern uns, der Käfer im Ohr. Also er konnte kaum einem ruhigen Gespräch folgen, geschweige denn so einem schnellen verbalen Schlagabtausch und so einer Diskussion. Und die Journalisten, die bezeichneten ihn dann auch als miesen, unausgegorenen Redner. Seine Zuhörer wussten das oder beziehungsweise die hatten auch selbst erfahren, Speak sprach nicht gerne öffentlich, wie übrigens auch David Livingston nicht. Jedenfalls ist dann die Ausgangslage so, dass Burtons Anhänger sich eigentlich freuen auf dieses Rededuell. Und Speaks Freunde, die wandten sich eigentlich zunehmend von ihm ab. Also die mieden ihn. Murchison war mittlerweile reserviert, distanziert. Grant ließ sich entschuldigen für die Jahresversammlung. Also die Vorzeichen stehen nicht gut für Speak.
Da bahnt sich definitiv was an. Und diese Debatte, die soll dann stattfinden am 16. September im Royal Mineral Water Hospital in Bath. Interessanter Name für ein Spital. Wahrscheinlich war da das mineralische Wasser aus den Quellen, die schon die Römer nutzten, namensgebend.
Wie läuft denn jetzt diese Debatte ab, diese Jahrhundertdebatte?
Burton und Isabel reisen an am 13. September. Es sind bereits 3000 Besucher an dieser Jahresversammlung. Und am 15. September, einen Tag vor der Debatte, findet dann die Auftaktversammlung statt. Burton und Isabel kommen in den Vortragssaal und das ist das erste Aufeinandertreffen von Burton und Speak seit über 5 Jahren. Also die haben sich nie mehr von Angesicht zu Angesicht gegenübergestanden und gesprochen. Und als Burton in den Saal kommt, ist er schockiert, als er Speak sieht, weil er sieht ein blasses Gesicht, ausgezehrt, von Strapazen gezeichnet, Taubheit, die Trübung des Augenlichts, die Burton dann später auch in seinen Unterlagen anführt, warum das so sein könne. Also kurz, Speak ist nicht mehr der junge, dynamische Mann, den Burton von seinen Expeditionen kennt, sondern er ist sichtbar gealtert, ausgezehrt. Und Speak hinterlässt einen aufgewühlten Eindruck, ist nervös, er rutscht auf dem Stuhl hin und her und plötzlich sagt er dann halblaut, an niemanden spezifisch gerichtet, ich halte das nicht mehr aus. Er springt auf, eilt zum Ausgang und ein Mann in der Nähe, der fragt ihn dann noch, brauchen Sie den Stuhl noch, Sir? Kommen Sie zurück? Und Speak murmelt dann offenbar vor sich hin, ich hoffe nicht. Und das kann natürlich ein Omen sein. Wird es auch sein, Speak flüchtet auf sein Anwesen in Neston Park, ist etwa eine Stunde entfernt von Bath. Und er ist aufgewühlt, sichtlich nervös. Es ist 24 Stunden vor dieser großen Debatte und er geht dann auf seinem Anwesen zuerst mal auf die Jagd, weil das ist das Einzige, was seine Nerven beruhigt, das ist die einzige Tätigkeit, die ihm wirklich immer Freude macht. Er geht dann ins Gelände mit seinem jüngeren Vetter George Fuller und Daniel Davis, dem Verwalter des Anwesens. Und die beiden, die halten dann auch ein bisschen Abstand zu Speak, gehen ihm hinterher, haben auch ein bisschen Angst vor einem Unfall. Speak ist wirklich aufgewühlt und sie stellen dann auch oder geben dann zu Protokoll, sie hätten eine gewisse Achtlosigkeit festgestellt im Umgang mit der Waffe. Und als Speak auf eine Steinmauer zugeht, fällt plötzlich ein Schuss. Und Fuller, der hinter ihm steht, erwartet irgendwo ein herabstürzendes Rebhuhn, sieht aber Speak, der von der Mauer stürzt. Und er rennt dann zu ihm und sieht, dass sich sein Jagdhemd rot einfärbt vom Blut. Neben ihm liegt sein Gewehr, Fuller beugt sich über ihn und Speak sagt nur noch 3 Worte. Und seine letzten 3 Worte sind, lass mich liegen. Und er ist eigentlich auf der Stelle tot.
Okay, damit hat man, glaube ich, wirklich nicht gerechnet am Anfang dieser Geschichte. Der Mann hat so vieles überlebt, so viele Strapazen und dann stirbt er bei sowas Banalem.
Ein Jagdunfall.
Mit 37 Jahren, muss man sagen. Ich meine, gehe vielleicht ein bisschen vergessen, was diese Männer da durchlebt haben in ihrer Lebenszeit. Man könnte meinen, die sind alle schon irgendwie in einem biblischen Alter, aber Speak ist 37 in diesem Moment. Ja. Und die Debatte, ja, klar, die findet natürlich jetzt nicht statt zwischen Speak und Burton. Wie reagiert denn Burton, dieser frühere Freund, dann Rivale? Wie reagiert auch die Royal Geographical Society auf diese Nachricht?
Am nächsten Tag, am 16. September, also am Tag der Debatte in diesem Royal Mineral Hospital, kommt Burton am Morgen in den Saal. Der Saal ist zum Bersten voll. Es ist der Höhepunkt der Konferenz. Alle warten auf Speak. Die Menge wird ungeduldig. Es gibt Zwischenrufe. Und im Saal nebenan, wie üblich, gibt es ein Treffen des Vorstandes der Royal Geographical Society. Da werden Traktanten besprochen und so weiter. Und dann kommt ein Bote rein und betritt diesen Nebenraum, wo der Vorstand tagt. Und der Bote übergibt einen Brief an Murchison. Der liest den Brief schweigend, gibt ihn dann weiter in die Runde und der Brief zirkuliert quasi durch alle Vorstandsmitglieder. Einer nach dem anderen liest stumm, schweigen im Saal, immer noch Unruhe, Verwirrung, auch bei Burton, der nicht weiß, was los ist. Und schließlich wird Burton dann auch zum Vorstand, also in dieses Nebenzimmer gerufen. Er liest den Brief und sackt auf dem Stuhl zusammen. Also ist fassungslos. Und anschließend geht der Vorstand geschlossen in den Vortragssaal. Murchison teilt mit, Speak habe durch ein tragisches Unglück sein Leben verloren. Großes Entsetzen, Aufschreie. Murchison erläutert weiter, es habe sich wohl ein Schuss aus seiner Waffe gelöst, als er über diese Mauer geklettert sei. Und Burton, der verlässt diese Konferenz. Also der sieht sich außerstande, persönlich etwas zu sagen, lässt sich entschuldigen und lässt dann in seinem Namen eine Nachricht verlesen, die, ja, wie ich finde, zeigt, wie tief bewegt er war und auch wie er dann letztlich auf diesen Tod reagiert hat. Also er lässt verlesen, aufgrund der Meinungsverschiedenheiten, die uns bekanntermaßen entzweien, als er noch am Leben war, sehe ich mich umso mehr in der Pflicht, öffentlich meine aufrichtige Bewunderung für ihn und seine Unternehmungen kundzutun, sowie meine tief empfundene Trauer. Und ein paar Tage später findet dann die Beerdigung statt auf dem Familiensitz des Speaks und mit Ausnahme von Burton sind eigentlich die größten Geographen der Zeit anwesend. Murchison, Livingston, Grant. Was aber bis heute eigentlich ungeklärt ist, ist die Frage, war es tatsächlich ein Unfall? Also war es Versehen oder Absicht? Und das ist eine Frage, die auch schon in den Tagen von Speaks Tod debattiert worden war. Also Selbstmord galt damals in dieser Zeit als Schande. Darum wurde auch auf eine eingehende Untersuchung der Tragödie verzichtet. Aber die Frage war natürlich, und die wurde dann auch explizit oder zwischen den Zeilen in Todesnachrichten gestellt, Speak war ein sehr erfahrener Jäger, ein extrem guter Schütze. Also warum sollte jemand, der so sorgfältig mit der Waffe umging, eine gespannte Flinte ohne Absicht auf seine Brust gerichtet halten? Also diese Vermutung, die war sofort da. Und Burton, als er den Brief gelesen hatte an diesem 16. September, soll angeblich gemurmelt haben, bei Gott, er hat sich umgebracht. Und vor allem Burton hat danach tiefe Gewissensbisse, ist zerfressen von Zweifeln und er schrieb dann auch ein paar Monate später an einen Freund, die Nachsichtigen sagen, er habe sich selbst erschossen, die weniger Nachsichtigen deuten auf mich.
Das ist, bitter in jeder Hinsicht.
Absolut.
Ein trauriges Ende dieser Geschichte, aber wir sind ja noch nicht am Ende, weil lass uns noch einen etwas ausführlichen Ausblick wagen, einen Ausblick, den diese Serie jetzt auch verdient, in der wir sie ausklingen lassen. Wir haben jetzt 3,5 Folgen lang gesprochen über diese wirklich eindrücklichen Figuren. Im Englisch sagt man ja larger than life. Sind Leute, die irgendwie, die man sich fast nicht mehr vorstellen kann. Burton, Speak, Bombay. Auch die Frau von Burton, Isabel Arundel. Was bleibt von diesen Menschen? Was wurde aus ihnen? Lass uns mal kurz anfangen mit Burton und Isabel. Was passiert danach?
Ja, nach Speaks Tod sieht sich Burton ebenfalls verstummt. Also er weiß, sein Schicksal ist auf immer mit Speaks Schicksal verbunden. Er sieht sich nicht mehr im Recht, irgendwie Zweifel an Speaks Theorie oder seinem Claim zu äußern, dass er die Quelle des Nils im Nyanza-See entdeckt habe. Er schließt auch eine genaue Prüfung der Sachlage durch ihn aus. Es erscheint ihm nicht richtig. Burton, du hast gesagt, Speak war 37, Burton ist zu dem Zeitpunkt 43 Jahre alt und er weiß, seine Zukunft, die hält nicht mehr diesen Zauber bereit. Und er nimmt dann auch nicht mehr öffentlich Stellung zum Thema. Das Nil-Problem schien ihm aber nicht gelöst. Also er wusste, es war nicht bewiesen, er wusste aber auch, er wäre nicht derjenige, der es lösen würde. Und Burton wechselt dann vom Konsulat in Fernando Po nach Santos in Brasilien, bleibt da 4 Jahre, dann geht er nach Damaskus und schließlich 1871 nach Triest. Und 1871 ist auch das Jahr, in dem sich das Nil-Problem dann endgültig löst. Und hier ein kleiner Exkurs, weil der so wunderbar zu dieser Geschichte passt. Murchison hatte schon vor Speaks Tod im Jahr 1864 seinen Freund David Livingston gebeten, für die Royal Geographical Society nach Ostafrika zu fahren, zum Nyanza, um Speaks Theorie zu überprüfen und zu bestätigen. Und eine der bekanntesten Episoden der Entdeckungsgeschichte ist diese Reise von Livingston, weil auch Livingston scheitert, er verschwindet, bleibt jahrelang verschollen. Mhm. Es hieß sogar, er sei ermordet worden. Und die Society schickt dann 2 Expeditionen los, um ihn zu finden, erfolglos. Und sehr peinlich für die Briten, für die Society, ausgerechnet ein unerfahrener, unverfrorener amerikanischer Journalist, finanziert von einer Zeitung, heute undenkbar, dem gelingt es am 10. November 1871, Livingston zu finden. Und dieser Journalist ist Henry Morton Stanley. Und der kann Livingston aufstöbern am Tanganyika-See, wo er den Verschollenen begrüßt haben soll mit den legendären Worten Dr. Livingston, I presume. Also auf Deutsch Dr. Livingston, nehme ich an. Und ja, wie genau dieses Aufeinandertreffen zwischen Stanley und Livingston ablief, das wird sich wohl nie klären. Der Satz stammt wahrscheinlich aus einer Version von Stanley, die 1872 dann im New York Herald abgedruckt worden war. Der New York Herald hatte die Reise finanziert. Und Stanley hat auch die entsprechenden Seiten aus seinem Tagebuch später herausgerissen. Also ob dieser Satz tatsächlich gefallen ist, weiß man bis heute nicht. Aber es ist natürlich einer der ikonischen, legendären Sätze der Entdeckungsreisen. Und was aber der eigentliche Clou und Twist dieser Episode ist, was denkst du, Alan? Wer hat Henry Morton Stanley an den Tanganyika-See zu David Livingston geführt?
Sidi Mubarak Bombay.
Mubarak Bombay.
Okay. Wow.
Und
okay.
Ja.
Der Mann, der alles zusammengehalten hat.
Der Mann, der alles zusammenhält. Und auch hier, hinter all diesen großen Taten der Europäer und Amerikaner, stand dieser ehemalige Sklave, Bombay, der in dieser Geschichte stellvertretend steht für die unzähligen Helfer, Träger, Wegführer, ohne die diese Expeditionen schlicht nicht möglich gewesen wären. Und der Ruhm aber, klar, der wird Henry Morton Stanley zugesprochen. Und nachdem Stanley Livingston gefunden hatte, reisen sie dann gemeinsam zur Nordspitze des Tanganyika-Sees, beweisen dort, dass der Ruzizi-Fluss ein Zufluss zum See war und kein Abfluss. Damit zerschlug sich dann auch Burtons Hoffnung endgültig, dass der Tanganyika-See die Quelle des Nils sein könne. Und zwei Jahre später, 1874, schließlich umsegelte Henry Morton Stanley auch den Nyanza-See und bewies damit, dass der See die Quelle des Weißen Nils ist, so wie es Speke vermutet hatte.
Also einfach das, ein später Rückschlag, dann für Burton.
Für Burton, ja.
Genau, seine Theorie zur Quelle des Nils endgültig widerlegt. Was passiert dann mit ihm?
Burton blieb dann in Triest bis zu seinem Tod 1890, wird 1886 etwas überraschend noch zum Ritter geschlagen, also zum Knight Commander of St. Michael and St. George. Aber er war eigentlich ein Vergessener geworden, ein alternder, armer Mann. Er schrieb weiterhin Bücher und Aufsätze, aber hatte nur noch wenige, die sich dafür interessierten, mit zwei Ausnahmen. Und ich habe ja vorhin gesagt, da kommt noch was, was dieser Mann alles getan und erlebt und geleistet hat. Es gibt zwei Ausnahmen. Er übersetzt nämlich zusammen mit seinem Freund Foster Fitzgerald Arbuthnot als erster ein Buch, das im prüden viktorianischen England wie eine Bombe eingeschlagen hat, nämlich das Kamasutra. Also das indische Handbuch aus dem 5. Jahrhundert über die Liebeskunst in Sanskrit verfasst. Und Burton hat dafür sogar einen eigenen Verlag gegründet, um das britische Obszönitätengesetz zu umgehen. Und dieses Buch wird von Anfang an öffentlich verunglimpft, privat aber verschlungen. Also es wird eines der am meisten raubkopierten Bücher in englischer Sprache. Und zwei Jahre später dann die zweite Ausnahme. Da veröffentlicht er nämlich eine zehnbändige Übersetzung, die sogar das Kamasutra in den Schatten stellte. Er ist der Erste, der 1001 Nacht ins Englisch übersetzt hat. Und er hat damit ein Vermögen gemacht. Aber auch hier öffentlich wird er dafür verrissen, weil es als Lasterschrift abgetan wird. Und Burton soll dann zu Isabel auch gesagt haben, sie hat das in ihr Tagebuch geschrieben: Ich habe mich 47 Jahre lang abgemüht und mich in jeder Weise und so gut es ging ehrenhaft hervorgetan. Das wäre zu diskutieren. Und er schreibt dann weiter: Niemals erhielt ich auch nur ein Kompliment, ein Dankeschön oder einen einzigen Heller. Dann übersetze ich im Alter ein halbseidenes Buch und mache auf Anhieb 16.000 Guineen. Da ich nun den Geschmack der Engländer kenne, brauchen wir niemals mehr ohne Geld zu sein. Also... mit einer bissigen Ironie auch hier noch gesegnet im Alter. Und Isabel blieb dann 30 Jahre lang an seiner Seite, immer treu, hatte gelernt, seine Manuskripte gegenzulesen, zu packen, zu bezahlen, seine Angelegenheiten zu regeln. Sie blühte sogar auf, während Burton zunehmend verbitterte, an Kraft einbüßte. weil für sie war das die Erfüllung ihres Traums. Sie konnte endlich reisen, dieses unbequeme Forscherleben leben. Und sie störte sich zwar an den erotischen und anstößigen Übersetzungen von Burton, von ihrem Mann, nicht so sehr wegen dem Image oder wegen den Inhalten, sondern weil sie als überzeugte Katholikin um seine unsterbliche Seele fürchtete. Und in seinen letzten Stunden, als Burton im Sterben liegt, ordnet sie einem jungen Priester an, er solle Burton die letzte Ölung geben, also die Sterbesakramente der Katholiken. Und sie sagt dann, als der Priester zögert, weil er weiß, Burton ist nicht getauft oder er hat quasi der Kirche abgeschworen, sagt sie, ja, er habe sich in den letzten Jahren der Kirche zugetan und das genügte dann für Rom. Und Burton, der überzeugte, fast militante Agnostiker und Religionsfeind, der stirbt dann als Katholik.
Das ist auch eine feine Ironie.
Ja.
Wie sieht es denn mit Speak und seinem Erbe aus? Also eben, er stirbt diesen ja, mysteriösen, vielleicht nicht, aber ein bisschen umstrittenen Tod. Aber eigentlich seine Theorie von der Quelle des Nils, die wurde ja dann später bestätigt. Aber trotzdem, ich glaube, ich rede wahrscheinlich für sehr viele Menschen, wenn ich sage, der Name Speak ist jetzt kein Household Name. Es ist nicht wie Stanley oder Livingston oder so.
John Hanning Speke geriet relativ schnell in Vergessenheit. Er hatte Glück gehabt mit seiner Theorie, lag da richtig, obwohl er nicht wirklich Beweise dafür hatte. Und während über Burton viele Bücher geschrieben wurden, geriet Speke eigentlich in Vergessenheit. Es gibt bis heute nur ein schmales Bändchen über ihn. Und Murchison ließ zwar 1866 ihm zu Ehren ein Denkmal errichten in Kensington Gardens. Ja, eigentlich muss zu Speak gesagt sein, er lag zwar richtig, aber seine Erkenntnis muss dennoch relativiert werden, weil der Nyanza war zwar die Hauptquelle des Weißen Nils, aber auch der See wird von vielen Flüssen aus den umgebenden Bergen gespiesen. Und erst 2006, also vor nicht allzu langer Zeit, befuhr der Brite Neil MacGregor den Nil in voller Länge, also von der Mündung bis zur Quelle des größten Zubringers des Sees, das ist der Kagera-Fluss. Und das ist die eigentliche Quelle oder gilt als die eigentliche Quelle des Weißen Nils. Und Speke ist aber auch noch wegen seinen ja, rassistisch-religiösen Theorien in Erinnerung geblieben, denen er anhing. Er hat die nicht begründet und er war durchaus nicht der Einzige, der diesen Theorien anhing in seiner Zeit, aber er war natürlich prominent in der Öffentlichkeit und hat solchen Theorien zu Durchschlagskraft verholfen. Und für Speke gingen alle Menschen auf der Erde auf Söhne von Noah zurück, einige wertvoller und besser als andere. Und darin sah er die grundlegenden Unterschiede zwischen den Menschen auf der Erde begründet. Und ja, einer der Gründe für den grausamen Genozid in Ruanda zum Beispiel war diese Theorie, nach der die Hutu-Mehrheit einer minderwertigen, primitiveren Abstammungslinie entstamme, während die Tutsi-Minderheit auf einer privilegierten Ahnenlinie, also einem der edleren Söhne Noahs, basierte, was dann auch diese jahrzehntelange Diskriminierung befeuerte und schließlich in diesem abscheulichen Genozid endete, der 800.000 Menschen das Leben kostete, was natürlich nicht Speaks Erbe ist, aber schon etwas, das er durch seine öffentliche Bekanntheit und seinen Ruhm, den er hatte in seiner Zeit, mitgetragen hat.
Und lass uns diese vier Episoden abschließen mit dem Mann, den wir ja erst in der zweiten Folge überhaupt eingeführt hatten als heimlichen Star der Geschichte, Sidi Mubarak Bombay, der auch bei Stanley wieder auftauchte. Wie ging es mit ihm weiter?
Nach Speaks Tod hat Bombay weiter den Kontinent erforscht und bereist. Also das hat er eigentlich bis zu seinem Lebensende gemacht als freier Mann. Hat eben diese Suche nach Livingston erfolgreich gestaltet. Das hat ihm dann auch nochmal eine Silbermedaille der Royal Geographical Society beschert, eine lebenslange Pension auch, obwohl er nie nach England eingeladen worden war. Und Sidi Mubarak Bombay ist der erste Mensch, der den Kontinent vollständig von Ost nach West durchquert hat, also von Ozean, zu Fuß. Und vermutlich ist er der fähigste Wegführer und der am weitesten gereiste Mensch in ganz Afrika. Also er hat in seinem Leben fast 10.000 Kilometer zurückgelegt und das meiste davon zu Fuß. Und 1871 hat dann erstmals auch ein Präsident der Royal Geographical Society eingestanden oder anerkannt, dass ohne die einheimischen Entdecker viele Flecken auf den Karten Afrikas und Asiens eigentlich noch weiß wären. Aber außerhalb der kleinen wissenschaftlichen Zirkel blieben diese nicht-europäischen Namen natürlich unbekannt. Du hast ja auch, glaube ich, in der ersten Folge das Beispiel von Tenzing Norgay erwähnt, der ja auch so ein berühmtes Beispiel ist. Und Sidi Mubarak Bombay starb dann 1885, im geschätzten Alter von 65 Jahren, ohne Denkmal. Es gibt keine Biografie zu ihm. Und 2009 hat die Royal Geographical Society dann erstmals ernsthaft versucht, mit einer großen Ausstellung auf die verborgenen Geschichten der Entdeckungsreisen hinzuweisen, also auf diese Hidden Histories of Exploration, wie sie es genannt haben. Und die Kernfrage war da in dieser Ausstellung, was und wen wollen wir eigentlich feiern, wenn wir diese Entdeckungsreisen thematisieren, wenn wir darüber sprechen, wenn wir davon erzählen. Und das ist die eigentliche Frage, die eigentliche Geschichte hinter dieser tollen, spannenden, interessanten Geschichte. Wer ist eigentlich die Figur, die es zu feiern gilt? Und diese Ausstellung hat dann die Männer, es waren kaum Frauen, die hinter den berühmtesten Expeditionen der Geschichte standen, thematisiert, unter anderem Sidi Mubarak Bombay, der ja wahrscheinlich mehr geleistet hat als alle Entdecker, die je seinen Heimatkontinenten betreten haben.
Und umso wichtiger, dass er jetzt auch bei uns in dieser Geschichte einen gebührenden Platz erhalten hat. Mirko, wir sind, ich glaube es kaum, am Ende, wir sind an der Quelle des Nils im übertragenen Sinn. Was für eine Fahrt.
Es wäre einfacher gewesen, die Quellen des Nils zu finden.
Vermutlich, vermutlich. Wirklich ein Wahnsinnsritt. Biografien, die heute eigentlich unvorstellbar sind, aber auch ein wahnsinnig interessanter Einblick in die Wissenschaftsgeschichte, in die Kolonialzeit, in den Imperialismus. Da war so viel drin. Das war's für uns. Wir kommen natürlich bald wieder mit was ganz anderem. Wir freuen uns auch über Unterstützung. Das können Likes sein, das können Bewertungen sein, das kann Empfehlungen sein, das können aber auch mal eine Spende oder zwei sein. Euch allen weiterhin einen wunderbaren Sommer. Wir hören uns wieder. Bis bald.
Macht's gut. Bis bald.